Bitte. Herr Jesus, dafür danken wir dir. Du bist gegenwärtig. Auf dich können wir sehen, auf dich wollen wir hören. Öffne du die Herzen für dein Wort. Rühre meine Lippen an, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Und lass dein Wort in unseren Herzen tiefe Wurzeln schlagen. Amen. Liebe Gemeinde, in der Predigt geht es heute darum, das Thema Unmögliches möglich machen. Was ist möglich, was ist unmöglich? In der Corona-Zeit gab es darüber ja viele verschiedene Vorstellungen. Und ich finde es wunderbar, dass es möglich ist, hier Gottesdienst zu feiern. Und ich stelle mir die Gesichter vor, auch wenn sie jetzt etwas verdeckt sind. Es ist schön, alle zu sehen. Möglich, unmöglich. Was ist möglich? Naja, möglich ist alles, was denkbar ist, was wir uns vorstellen können, was machbar ist. Und unmöglich ist das Gegenteil. Alles, was nicht denkbar, was nicht durchführbar, was aussichtslos, was hoffnungslos erscheint, wo wir sagen, das geht gar nicht. Und jeder kann für sich mal jetzt überlegen, woran denke ich bei diesen Stichworten? Möglich, unmöglich. Was halte ich für möglich? Was sollte ich vielleicht anpacken? Und was ist unmöglich? Wäre interessant, wenn man jetzt so mal sehen könnte, was da so im Kopf hin und her gegangen ist. Wie hieß es früher doch mal, wenn jeder hätte an seiner Stirn aus hellem Glas ein Fensterlein, dahinter die Gedanken schweren und jeder könnte sehen hinein, was gibt das für ein Laufen, was gibt das für ein Laufen, um matte Scheiben einzukaufen. Möglich, unmöglich. Bei einem Dienstleistungsbetrieb stand zu lesen, Unmögliches wird sofort erledigt, Wunder dauern etwas länger. Karl Farkas hat einmal gesagt, die Frauen verlangen Unmögliches. Man soll ihr Alter vergessen, sich aber an ihren Geburtstag erinnern. Möglich, unmöglich. Manchmal ist es gar nicht so leicht, das Mögliche vom Unmöglichen zu unterscheiden. Manches erscheint möglich, und ist doch unmöglich. Und manches erscheint unmöglich, undenkbar, und ist doch möglich geworden. Der Flug zum Mond zum Beispiel erschien unmöglich, undenkbar, und ist doch möglich geworden. Ich war am letzten Sonntag zum Gottesdienst in Unterlüß und da hat man mir auch von einer unmöglichen Sache erzählt. Der baptistische Gottesdienst fand, auch am Sonntag wieder, in einer katholischen Kirche statt. Und ein paar Wochen vorher wurde die Predigt von einem evangelischen Pfarrer gehalten. Das wäre vor Jahrzehnten auch unmöglich gewesen, dass ein baptistischer Gottesdienst in einer katholischen Kirche von einem evangelischen Pfarrer gehalten wird. Uns Menschen erscheint vieles möglich, manches aber unmöglich. Anders bei Gott. Die Bibel bezeugt an vielen Stellen, dass Gott nichts unmöglich ist. In Jeremia 32, Vers 27 fragt Gott, siehe, ich, der Herr, bin der Gott allen Fleisches. Sollte mir etwas unmöglich sein? Der Prophet reagiert, Jeremia 32, 17, ach Herr, Herr, siehe, du hast Himmel und Erde gemacht durch deine große Kraft und durch deinen ausgereckten Arm. Und es ist kein Ding vor dir unmöglich. Gott ist nichts unmöglich. Es ist unmöglich, dass Gott nicht zu seinem Wort steht. In Hebräer 6, Vers 18 heißt es, es ist unmöglich, dass Gott lügt. Gott kann alles, nur nicht lügen. Und Gott macht das Unmögliche möglich. Er schenkt Sarah, der 90 Jahre alt gewordenen kinderlosen Frau, einen Nachkommen. Sarah empfindet die Ankündigung der Geburt eines Sohnes zum Lachen. Sie hält es für unmöglich. Aber Gott fragt, 1. Mose 18, 14, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Und er sagt zu Abraham, um diese Zeit will ich wieder zu dir kommen übers Jahr, dann soll Sarah einen Sohn haben. Ähnlich ist es bei Maria. Als der Engel ankündigt, dass sie einen Sohn bekommen soll, sagte Maria zu dem Engel, wie soll das möglich sein? Ich habe doch noch nie mit einem Mann geschlafen. Die Antwort des Engels, Lukas 1, 37, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Manches erscheint möglich und ist doch unmöglich. Von Jesus im Garten Gethsemane wird berichtet, Matthäus 26, 42. Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach, mein Vater, ist nicht möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke? So geschehe dein Wille. Warum war es denn unmöglich, dass Jesus befreit wurde? Gott wäre es doch möglich gewesen, ein kleines. Petrus zum Beispiel hat er in wunderbarer Weise aus dem Gefängnis befreit. Jesus nicht. Jesus musste den Leidensweg bis zu Ende gehen. Denn Gott wollte, dass durch den Opfertod Jesu wir gerettet werden. Deshalb macht er von seinen Möglichkeiten, die er gehabt hätte, Jesus zu befreien, keinen Gebrauch. Durch Jesus sollte sich erfüllen, was der Prophet Jesaja 53, Vers 5 voraussagt. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Die unbegrenzten Möglichkeiten Gottes zeigen sich Ostern. Da wird die Macht und Liebe Gottes, da werden die Möglichkeiten Gottes sichtbar. Apostelgeschichte 2, 24 heißt es, den Jesus hat Gott auferweckt und hat ihn befreit aus den Wehen des Todes. Denn es war unmöglich, dass er vom Tod gehalten wurde. Da zeigen sich die Möglichkeiten Gottes, dass für ihn nichts unmöglich ist. Auf eine Bibelstelle, in der es um unmöglich geht, möchte ich jetzt näher eingehen. Sie steht am Schluss der Geschichte über den reichen Jüngling, wie er bei Luther genannt wird. Kennen Sie diese Geschichte, der traurig davongeht, weil er sich nicht von seinem Besitz trennen mag. Da heißt es am Schluss, bei den Menschen ist unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Wie kommt es zu dieser Aussage? Ich lese Markus 10, 23 folgende in der Übersetzung der Basisbibel. Jesus sah seine Jünger an und sagte, wie schwer ist es doch für die Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Die Jünger waren bestürzt über seine Worte. Aber Jesus sagte noch einmal zu ihnen, ja, Kinder, wie schwer ist es doch, in das Reich Gottes hineinzukommen. Leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Da gerieten die Jünger völlig außer sich und fragten einander, wer kann dann überhaupt selig, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus sah sie an und sagte, für Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Denn für Gott ist alles möglich. Diesen Schlusssatz muss man von der ganzen Geschichte her verstehen. Ich lese deshalb von Vers 17 an. Da heißt es, Jesus machte sich wieder auf den Weg. Er war unterbrochen worden, dadurch, dass Eltern kamen, die wollten, dass ihre Kinder gesegnet wurden. Und Jesus hat sich unterbrechen lassen, hat die Kinder gesegnet. Und dann berichtet Markus, kam ein Mann angelaufen. Er fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Lehrer, guter Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Das ist doch eine gute, eine lebenswichtige, eine lebensnotwendige Frage. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Der Mann möchte dieses Leben bekommen. Erfülltes Leben hier in der Zeit und dort in der Ewigkeit. Mit dieser Frage muss sich jeder beschäftigen, damit es kein schreckliches Erwachen in der Ewigkeit gibt. Nun hätte man ja erwarten können, dass Jesus diesen Mann lobt, der eine so gute Frage stellt. Aber Jesus reagiert zunächst ganz anders. Er antwortet, warum nennst du mich gut? Niemand ist gut, außer dem einen, Gott. Jesus weist also ein Kompliment zurück. Er möchte, dass der Mann sich ganz auf Gott ausrichtet und sagt zu ihm, du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, du sollst niemandem das bringen, was ihm zusteht, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, für sie sorgen. Aber der Mann sagte, Lehrer, das habe ich alles seit meiner Jugend befolgt. Schon beeindruckend, dass dieser Mann das so ohne Wenn und Aber sagen kann und Jesus nicht widerspricht. Vor Jesus steht also dieser moralisch einwandfreie, ethisch hochstehende Mann. Und Jesus sagt nicht, das, was du sagst, das kann doch nicht sein, dass du die Tafel der zweiten Gebote, die ich eben zitiert habe, in der es um das menschliche Miteinander geht, gehalten hast. Jesus hätte ihn verunsichern können und fragen, stimmt das wirklich? Und wenn er dann die Bergpredigt wiederholt hätte, in der er die Gebote aktualisiert, vielleicht wäre der junge Mann dann doch ins Grübeln gekommen. Aber Jesus verhält sich ganz anders. Er sah ihn an, berichtet Markus, und er gewann ihn lieb. Eine wunderbare Aussage über Jesus. So ist Jesus. Er sieht das ehrliche Wollen dieses Menschen und gewinnt ihn lieb. Mir scheint, das muss man unterstreichen, denn in den Evangelien wird ja sehr oft berichtet, dass Jesus einen liebevollen Blick hat für die Kranken, für die vom Leben Benachteiligten. Jesus wendet sich denen zu, die übersehen wurden. Er geht in das Haus des unbeliebten Zöllners Zachäus. Er lässt sich salben von einer stadtbekannten Dirne. Jesus ist ganz fixiert sonst auf das Kranke, das, was notleidend ist. Hier wendet Jesus sich aufmerksam und liebevoll einem Menschen zu, der, so würden wir sagen, auf der Sonnenseite des Lebens steht. Der Mann gehört zu den Privilegierten. Er ist angesehen. Ihm ist nichts vorzuwerfen. Er war gebildet, vermutlich auch fähig und begabt. Und Jesus sieht ihn an mit Augen der Liebe. Er sieht nicht nur, was dieser gutwillige Mann schon alles getan hat. Er sieht auch, welche Möglichkeiten, welche Begabungen in diesem Menschen stecken. Jemand hat vermutet, Jesus hätte diesem begabten Mann gerne die Aufgaben übertragen, die er später Paulus anvertraut hat. Mach sein, wir wissen es nicht. Jesus sieht, was dieser Mann hat und was ihm fehlt. Er sagt, eins fehlt dir noch. Geh los, verkaufe alles, was du hast, gib das Geld den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Jesus sieht, was diesem Mann fehlt. Vermutlich hat er selbst den Eindruck gehabt, dass ihm noch etwas fehlt, denn sonst wäre er dann nicht zu Jesus gekommen. Mit seiner Antwort trifft Jesus den Nerv. die Schwachstelle dieses sympathischen Menschen. Er wollte ja alles richtig machen, hat sich sehr eingesetzt, war ein vorbildlicher Mensch. Der Mann war erstklassig im Halten der zweiten Tafel der Gebote, in der es um das menschliche Miteinander geht. Habe ich alles gemacht, sagt er. Jesus spricht indirekt das erste Gebot an, in dem es um die Beziehung zu Gott geht. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Luther hat die anderen Götter treffend bezeichnet als alles, woran unser Herz hängt. Für den jungen Mann war sein Besitz wichtiger als Gott. Er war nicht bereit, sein Eigentum aufzugeben, um Jesus zu folgen. Und Jesus erkennt dieses Kernproblem, dass dieser Mann einen Götzen hatte, seinen Besitz mehr liebte als Gott. Und Jesus zeigt ihm, dass an seinem Kleben am Reichtum seine eigentliche Not sichtbar wird, das, was ihm fehlt. Nun ist die Aufforderung, alles zu verkaufen und es den Armen zu geben, nicht ein 11. Gebot, das für alle, die Christ werden wollen, gilt. Hier geht es um das 1. Gebot, die Liebe zu Gott. Die Aufforderung zum Verzicht ist nicht Belastung, Erprobung, sondern Ruf in die Freiheit. Hier geht es um konkrete Seelsorge an einem einzelnen Menschen. Dieser Mann wollte das Leben mit Gott finden, aber die Kontrolle über sein Eigentum behalten. Vielleicht wäre er bereit gewesen, einen großen Betrag für notleidende Menschen zu geben, hätte noch was draufgelegt. Zu den vielen guten Werken hätte er wohl gerne noch einige hinzugefügt. Aber er wollte sich nicht ganz Jesus anvertrauen. Ihm fehlt die Bereitschaft zur vorbehaltlosen Hingabe. Er wollte den Schatz auf Erden nicht loslassen, um den Schatz im Himmel zu bekommen. Dieser Mann soll durch die Seelsorge, die Jesus übt, erkennen, an dem, was du abgeben kannst, kannst du sehen, wie frei du bist. Und das, was du abgibst, wird dir zu einem Schatz, zu einer Lebenskostbarkeit. Das ist die Regel im Reich Gottes. Was wir abgeben können, das macht unser Leben zu einem erfüllten Leben, zu einem Schatz vor Gott. Und diesen Schatz hat der Mann nicht gefunden, weil er das, was er hatte, seinen Besitz festhalten wollte. Markus berichtet, der Mann war betroffen von dem, was Jesus sagte, ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. So ging dieser begüterte, sympathische, reiche Mann traurig davon und verpasste die Chance seines Lebens, die innigste Gemeinschaft mit Gott für Zeit und Ewigkeit zu gewinnen. Und Jesus sagt, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen. Jesus ist traurig. Nicht nur der Mann ist traurig. Und die Jünger sind entsetzt. Das ist eigentlich interessant. Denn gerade die Jünger haben doch alles verlassen, um mit Jesus zu gehen. Die könnten sich doch eigentlich zurücklehnen und sagen, wir haben alles richtig gemacht. Wir haben losgelassen, wir sind Jesus gefolgt. Vielleicht sind sie entsetzt über die Radikalität, die Jesus hier ansetzt. Jesus verschärft seine Position sogar noch einmal mit dem Bild vom Kamel und Nadelöhr. Manche Ausleger sprechen davon, dass mit Nadelöhr ein Stadttor in Jerusalem gemeint gewesen sei, das so eng war, dass Kamele nicht hindurchkamen. Das mag sein. Aber das Bild versteht sich auch so. Wie schwer tue ich mich schon damit, kommt ja nicht vor, aber wenn ich es versuche, einen Faden durch ein Nadelöhr zu schieben. Wie soll da ein Kamel hindurchpassen? Unmöglich. Niemals wird ein so großes Tier durch eine so kleine Öffnung passen. Kommen also nur Arme in den Himmel? Passt nur, wer nichts mehr hat oder alles abgibt, ins Reich Gottes? So könnte man fragen. Die Jünger sind zu Recht entsetzt. Sie fragen, wer kann dann selig, wer kann dann gerettet werden? Das Entsetzen der Jünger ist echt und angstvoll, bis Jesus den letzten Satz in dieser Sache spricht. Bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Nach menschlichem Ermessen ist das Entsetzen der Jünger und ihre Überlegung, dass dann eigentlich niemand in den Himmel kommt, realistisch. Aber Gott fädelt jeden Tag Kamele durch das Nadelöhr. Bei ihm geht es. Er macht es möglich. Er zeigt, was wir gewinnen, wenn wir alles loslassen, uns ihm anvertrauen. Er öffnet den Zugang zum Himmel. In einem Lied singen wir, der Himmel steht offen. Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und gelitten. Darum. Auf Golgathas Hügel, da litt er für dich, als er für die Sünder am Kreuze erblich. Gott hat das Unmögliche möglich gemacht. Er hat uns durch Jesus den Zugang zu seinem Reich eröffnet. Über meine Aufnahme in den Himmel entscheidet nicht meine Gesetzestreue, sondern Gott in seiner Gnade. Er lässt sich die Entscheidung nicht aus der Hand nehmen. In seiner Liebe hat er das Unmögliche möglich gemacht. Jesus stirbt stellvertretend für uns. Er nimmt unsere Schuld auf sich und gibt uns dafür seine Gerechtigkeit. Und Gott macht das Unmögliche möglich. Er weckt Jesus Ostern auf in eine ganz neue Wirklichkeit, in ein ganz neues Leben hinein, das er uns schenken will. Dieses neue, dieses ewige Leben ist für alle bereit, die im Glauben annehmen, was Jesus schenkt. Durch seinen Geist können wir uns Jesus anvertrauen und erfahren, wie er das Leben reich macht. Durch den Heiligen Geist macht Gott das Unmögliche möglich, dass wir loslassen können, was uns bindet, uns ihm anvertrauen und das Leben gewinnen. Durch den Glauben ist es möglich, zum Reich Gottes zu gehören, in den Himmel zu kommen. Darüber können wir uns nicht genug freuen. Amen.